Die Vorfreude und die Aufregung dürfte langsam aber deutlich steigen bei den Fans des ESC. Beim diesjährigen Eurovision Song Contest naht das große Finale. Das erste Vorrunden-, das Halbfinalkonzert hat am Dienstagabend stattgefunden. Heute Abend folgt das zweite und am Samstag steigt dann die große Finalshow in Basel. Im letzten Jahr hatte Nemo aus der Schweiz den ESC gewonnen mit dem Song The Code, in dem es um non-binäre Identität geht zwischen männlich und weiblich. Ja, und jetzt vor dem diesjährigen ESC-Finale macht Nemo mit politischen Forderungen Schlagzeilen. Ja, und unter anderem darüber, aber vor allem über den ESC generell, spreche ich mit dem Taz-Journalisten Jan Feddersen, der den Songwettbewerb schon seit Jahrzehnten, muss man inzwischen sagen, im Blick hat. Herr Feddersen, Grüße Sie. Wie steht es denn um Ihre Vorfreude kurz vor dem Finale?
Ich grüße Sie auch. Also ich hatte mir gestern geschworen, aber so funktioniert meine kleine Psyche. Ich lasse mich nicht so einsaugen. Aber ich bin gestern auch hingerissen gewesen. Ich musste unbedingt das erste Semifinale sehen. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist jetzt gerade das Wichtigste der Welt.
Schauen wir noch mal kurz auf Nemo aus der Schweiz mit dem Vorjahressieg. Er hat jetzt gefordert, Israel vom ESC auszuschließen wegen des Gazakriegs. Das finden viele recht fragwürdig, vor allem angesichts der Tatsache, dass für Israel eine Sängerin antritt, die das Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 überlebt hat. Wie sehen Sie diese Diskussion?
Ich finde, dass diese Intervention fußend auf eine Geschichte, die die Initiative Artists for Palestine formuliert hat, beweist einmal mehr, dass Künstler und Künstlerinnen von den großen politischen Kontexten lieber die Finger lassen. Also auch ich bin mit der aktuellen israelischen Regierung nicht einverstanden. Ich wäre auf der Straße in Tel Aviv bei den Demonstrierenden. Aber es gibt unabhängige Fernsehsender und der Unterschied zu Russland, Russland ist ja momentan vom ESC genau wie Belarus suspendiert, der Unterschied liegt darin, dass es in Russland und Belarus keine staatsunabhängigen Sender gibt. Und das ist ein Wettbewerb der Sender und der Lieder. Und ich weiß, dass man da immer so ein bisschen nationale Gefühle mit rein projiziert. Aber Israel wäre jetzt noch weiter dämonisiert, wenn man jetzt ausgerechnet diese wirklich beeindruckende Sängerin in einer boykottartigen Form missachtet.
Sie haben es schon ein bisschen anklingen lassen. Der ESC wird jedes Jahr auch gerne genutzt für nationale Freundschafts- oder Solidaritätsbekundungen, auch für das ein oder andere politische Statement. In diesem Jahr sind jetzt die Regeln für den ESC strenger geworden. Zum Beispiel sind jetzt auch Regenbogenfahnen auf der Bühne verboten. Kann das den Wettbewerb, die Stimmung verändern?
Das glaube ich nicht. Also wer das erste Semifinale, die ganzen Kameraschwenks ins Publikum realisiert hat und vor allen Dingen beim großen Finale am Samstag wird sehen, dass das ein durch die Bank fast queres Publikum ist aus ganz Europa, das ist gar nicht tilgbar. Also man kann jetzt plötzlich nicht eine anti-regenbogenhafte Veranstaltung draus machen. Bloß der offen demonstrative Charakter soll vermieden werden. Mhm. Im Publikum ist jede Fahne, jedes Länderbekenntnis erlaubt. Ich finde sogar problematisch, dass palästinensische Fahnen erlaubt sein sollen. Die übliche Regelung war immer, dass alle Fahnen erlaubt sind der teilnehmenden Länder.
Beim ESC steht oft die Show, die Stimmung im Vordergrund, auch die persönlichen Stories, Hintergründe der Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Musikalisch, was ist da in diesem Jahr zu erwarten, nach dem Blick aufs erste Halbfinale jetzt am Dienstag oder mit Blick auf die Teilnehmer jetzt beim zweiten Halbfinale und fürs Finale am Samstag?
Ja, man könnte jetzt mit so einer kulturkonservativen Kritik anfangen und sagen, es sind ja gar keine Lieder mehr, das sind jetzt nur noch Shows. Aber letztendlich gab es auch in den 60er, 70er und am Ende auch in den 50er Jahren, als es alles begann, gab es auch viel Show. Alle haben versucht, sich zu inszenieren. Das war technisch nur nicht so möglich wie heute. Und ich finde, manchen Beiträgen täte eine leichte Abrüstung der bühnentechnischen Mittel ganz gut. Also so, da verschwindet fast die kompositorische und textliche Leistung. Es sind aber einige Lieder im Finale, die ganz klassisch europäisches Liedgut singen, die darauf setzen, dass eine gute Stimme mit einem guten Lied, und sei es besonders laut an manchen Stellen, überzeugen kann. Mhm.
Der deutsche Beitrag oder der Beitrag, der für Deutschland ins Rennen geht, kommt nämlich in diesem Jahr von einem Geschwisterduo aus Wien. Abo und Tinna, eher kein traditionell europäisches Liedgut, geht auch eher ein bisschen in Richtung Kirmes-Disco. Was würden Sie sagen? Wie sind die Chancen?
Ich empfinde das Lied anders. Okay. Ich empfinde das als ein Couplet beinahe mit modernen Mitteln. Das ist so, wenn man da wirklich eine ganz kleine boshafte Note einfügen wollte, gehobener Elektrosmog und die beiden Geschwister aus Österreich. Das ist schön, dass wir mal quasi Österreicher auf deutschem Ticket haben, machen ihre Sache ganz gut. Ich wünsche der Sängerin Abor eigentlich, dass sie stimmlich nicht so Nervosität durchscheinen lässt wie bei der deutschen Vorentscheidung. Und es ist ein schwungvolles Lied. Top Ten ist möglich.
Sagt der TAZ-Journalist Jan Feddersen, Beobachter und Kenner des ESC, des großen europäischen Liedwettbewerbs. Heute Abend ist das zweite Halbfinalkonzert, am Samstag dann das Finale. Das Halbfinale gibt es zu sehen beim ARD-Sender One oder auf eurovision.de, eurovision.de, und das Finale dann am Samstag ab 21 Uhr im Ersten. Herr Feddersen, danke Ihnen sehr und viel Vergnügen.
Ich bedanke mich. Bis bald.